SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Sarah Sasso herzlich willkommen und darum geht es heute in unserer Sendung. Happy End in Sicht, die Lokführergewerkschaft und die Bahn verhandeln wieder. Der widerlichste deutsche Politiker, SPD-Fraktionsvize Mückenich, sorgt mit seiner Aussage zur Beendigung des Ukraine-Krieges nicht nur beim Botschafter für Ärger. Und im Interview der Woche, die erste deutsche Chefärztin einer Herzchirurgie, Gloria Färber von der Uniklinik Homburg. Wer in der nächsten Zeit plant, eine Fernreise mit dem Zug zu unternehmen, der traut sich das ja nicht so wirklich. Denn von einem auf den anderen Tag kann es sein, dass die Lokführergewerkschaft GDL mal wieder zum Streik aufruft. Das hatten wir in den vergangenen Monaten ja häufiger, denn der Konflikt zwischen Arbeitgeberin Deutsche Bahn und den Lokführern war einfach festgefahren. Aber jetzt scheint wieder Bewegung drin zu sein. Die Verhandlungen laufen wieder und zwar in eine gute Richtung. Das haben die beiden Parteien heute kundgetan. Sind die Streiks also passé? HR-Wirtschaftsreporter Lars Hofmann verbreitet vorsichtigen Optimismus.
Ganz sicher ist das noch nicht, aber es gibt zumindest die Hoffnung. Beide Seiten, Bahn und Gewerkschaft, haben nämlich gesagt, dass sie zuversichtlich sind, dass es ihnen gelingt, sich jetzt tatsächlich zu einigen. Und wenn dieser Tarifkonflikt gelöst ist, dann sind auch weitere Streiks bei der Bahn ausgeschlossen. Also es besteht immerhin die Aussicht darauf, dass rund um Ostern bei der Bahn nicht mehr gestreikt wird. Die beiden haben auch mitgeteilt, dass sie sich in einigen Punkten schon verständigt hätten. Die Details sind aber nicht bekannt, da ist Stillschweigen vereinbart. Der Knackpunkt ist ja bis jetzt gewesen, dass die Gewerkschaft die Wochenarbeitszeit für Lokführer, Zugbegleiter oder Beschäftigte in den Stellwerken von 38 auf 35 Stunden reduzieren will. Und das dürfte wahrscheinlich nach wie vor einer der entscheidenden Punkte sein, an dem hängt, ob eine Tarifeinigung wirklich gelingt oder nicht.
Ja, da hat der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag diese Woche mit seiner Rede für Aufruhr gesorgt. Inmitten der hitzigen Debatten, ob Deutschland die Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern beliefert oder nicht, kam von ihm der Vorschlag, den Krieg doch einfach einzufrieren. Aus Berlin, Uli Haug mit den Reaktionen.
Es ist der zentrale Satz dieser Woche im Bundestag, ausgesprochen am Donnerstag von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in der Taurus-Debatte.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?
Einen Krieg einfrieren, also vorläufig beilegen, Mützenich ernte dafür Zustimmung von großen Teilen seiner SPD-Fraktion, aber auch von AfD, Linken und BSW. Vereinzelte SPD-Außenpolitiker, aber vor allem die Koalitionspartner FDP und Grüne schauen angesichts seiner Aussage allerdings eher ungläubig. Außenministerin Annalena Baerbock schüttelt auf der Regierungsbank den Kopf. Sie hatte bereits im vergangenen Dezember vor einem eingefrorenen Konflikt gewarnt. Das würde Putins Gewaltherrschaft in der Ukraine zementieren, sagt nun ihr Sprecher Sebastian Fischer. Er erinnert an den gescheiterten Minsker Prozess, den Putin bewusst torpediert habe.
Wir wissen halt, dass es Putin damals nicht um Frieden ging, sondern um die Vorbereitung dieses brutalen Angriffskriegs. Und ein Einfrieren hieße deswegen für die Ukraine doch nur, den besetzten Teil ihres Landes und die dort lebenden Menschen aufzugeben und zugleich ihr Territorium der fortwährenden Gewaltandrohung aus Russland auszuliefern.
Mützenichs Krieg einfrieren ist zudem gegenüber der Ukraine sprachlich unsensibel. Auch angesichts der Tatsache, dass sich die russische Annexion der Krim gerade zum 10. Mal jährt. Und Wladimir Putin es erst am Mittwoch lächerlich genannt hat, mit der Ukraine zu verhandeln. Nur weil denen die Munition ausgehe. Von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, kommt im SWR-Interview erwartbar scharfe Kritik an Mützenichs Einfrier-Rhetorik.
Mir völlig unklar, wie man dafür sein kann.
Strack-Zimmermann spricht zudem im Deutschlandfunk von einem möglichen Paradigmenwechsel der SPD, über den man in der Koalition gegebenenfalls sprechen müsse. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen nennt es einen unglaublichen Vorschlag und Grünen-Chefin Ricarda Lang spricht bei Welt TV von einem Rückfall in die alte Russlandpolitik der Sozialdemokratie.
Ich hatte es eigentlich so verstanden, dass auch die Sozialdemokratie sich davon gelöst hat, ihre eigene Russlandpolitik Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte hinterfragt hat, die immerhin zu einer massiven Abhängigkeit von Putin geführt hat.
Neben all der Kritik hat Mützenichs überraschender Vorstoß inhaltlich nichts mit dem aktuellen Ukraine-Antrag der drei Ampelfraktionen zu tun, den SPD, FDP und Grüne vor 2 Wochen beschlossen haben. Denn darin heißt es:
Für den Frieden in Europa und darüber hinaus ist es essentiell, dass die Ukraine diesen Verteidigungskampf gewinnt. Russland darf aus diesem Krieg nicht gestärkt hervorgehen. Präsident Putin und sein Regime müssen diesen Krieg verlieren. Russland muss scheitern mit dem, was es sich vorgenommen hat.
Am Tag nach seinem Aufreger weist der SPD-Fraktionschef die breite Kritik zurück. Wie so oft werden Satzstücke gezielt umgedeutet und skandalisiert, behauptet Mützenich in der Rheinischen Post. Und weiter, über einen Waffenstillstand und ein Einfrieren der Kämpfe kann nur die ukrainische Regierung entscheiden. Dieses Detail hatte Mützenich im Bundestag ganz offenbar vergessen.
Da ist also die Aussage Mützenichs in der Taurus-Debatte und ein weiterer Nebenschauplatz ist aufgetaucht. Wegen eines mutmaßlichen Geheimnisverrats hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, Anzeige erstattet. Das hat die FDP-Politikerin auf X mitgeteilt. Anlass ist ein Bericht des Portals T-Online über durchgesickerte Einzelheiten aus dem nicht öffentlichen Teil zum Marschflugkörper Taurus. Für Strack-Zimmermann ein No-Go. Sarah Beha berichtet.
Auf der Plattform X, ehemals Twitter, schreibt sie wörtlich: Informationen aus einer geheimen Ausschusssitzung zu verraten, ist kein Kavaliersdelikt. Die Anzeige läuft. Wer Geheimnisverrat begehe, um seine eigene Agenda durchzusetzen, habe in einem Parlament nichts zu suchen, so die FDP-Politikerin. Auch Unionspolitiker Johann Wadepool befürwortet ein Verfahren wegen Geheimnisverrats. Die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger kritisiert auf X: Jemand mit sehr offensichtlichen Eigeninteressen plaudere aus einer Sitzung, die als geheim eingestuft war, und behaupte Dinge, die sehr verzerrt seien. Bei der geheimen Ausschusssitzung diese Woche wurden Informationen über den Marschflugkörper Taurus an das Portal T-Online weitergegeben. Demnach erklärte Generalinspekteur Breuer, dass die Verwendung von Taurus komplizierter sei als bisher bekannt und dass die Bundeswehr nur begrenzt technische Anlagen dafür besitze. Eine Lieferung an die Ukraine könnte somit die deutsche Verteidigungsfähigkeit schwächen. Die jetzt bekannt gewordenen Informationen dürften nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung die Ablehnung des Kanzlers stützen. Demnach werde intern vermutet, dass Unterstützer von Scholz die Informationen durchgestochen haben könnten. Denn der Kanzler lehnt eine Taurus-Lieferung an die Ukraine ab.
Aus Berlin Sarah Beham über die Hintergründe zur Anzeige wegen Geheimnisverrats von Agnes Strack-Zimmermann in Sachen Taurus-Marschflugkörper. Katastrophenübungen, die kennt man hierzulande von der Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk, aber nicht in Schulen. Das soll sich ändern, wenn es nach der Vorstellung von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP geht. Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert hat die Details zum Vorstoß.
Die Ministerin sagte, Zivilschutz ist immens wichtig, er gehört auch in die Schulen. Konkret fordert sie, dass in den Schulen Übungen abgehalten werden sollen, die die Kinder auf Krisen vorbereiten. Von einer Pandemie über Naturkatastrophen bis zum Krieg. Als Vorbild nennt Stark-Watzinger Großbritannien. Dort gehörten Übungen für den Katastrophenfall an Schulen zum Alltag. Davon können wir lernen, meint die deutsche Bildungsministerin. Junge Menschen müssten besser vorbereitet werden, mit Gefahren umzugehen, auch wenn etwa die Freiheit bedroht werde. Gleichzeitig sollten die Schulen auf Ängste der Kinder eingehen, etwa mit Psychologen und Sozialarbeitern. Schulen müssten die Jugend psychologisch auf einen möglichen Krieg vorbereiten, so Stark-Watzinger in dem Zeitungsinterview. Ein eigenes Fach soll Zivilschutz ihrer Meinung nach aber nicht werden. Die Ministerin findet es auch wichtig, dass Schulen ein unverkrampfteres Verhältnis zur Bundeswehr entwickeln und dass Jugendoffiziere an Schulen kommen und berichten, was die Bundeswehr für die Sicherheit des Landes tut.
Tag 2 der Präsidentschaftswahlen in Russland und in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine natürlich. Dort sind Millionen Menschen dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das sei eine Pseudowahl, weil man eben nicht die Wahl habe, so die Kritik aus den betroffenen ukrainischen Gebieten. Und es gibt offenen Widerstand, berichtet Jürgen Buch.
Am zweiten Wahltag gibt es wie schon gestern einzelne Versuche, Farbe in Urnen zu kippen und damit Stimmzettel zu beschädigen. Zuletzt wurde aus einem Wahllokal im Gebiet Krasnodar berichtet, dass eine solche Aktion verhindert worden ist. Das russische Parlament, die Duma, nimmt die Proteste mit Farbe und mit Brandsätzen zum Anlass, ein neues Gesetz vorzubereiten. Es soll in Zukunft Strafen von bis zu 8 Jahren Haft für Versuche vorsehen, Wahlen zu behindern. Die russischen Sicherheitskräfte gehen auch gegen einen angekündigten Protest vor, der für morgen geplant ist. Um 12 Uhr sollen am letzten Wahltag Putin-Gegner massenhaft in die Wahllokale kommen. Vorbeugend ist bereits ein enger Mitarbeiter des nicht zu den Wahlen zugelassenen Politikers Boris Nadjestin festgenommen worden. Die Behörden werfen ihm vor, sich für die 12-Uhr-Aktion einzusetzen. Große Aufmerksamkeit schenken die russischen Behörden der Wahlbeteiligung. Nach offiziellen Angaben haben bis zum Vormittag gut 40% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Von Wahllokalen auf Fischereischiffen und in Dörfern im fernen Osten Russlands wurde schon gestern eine Wahlbeteiligung von 100% gemeldet.
Gleich in der SR-Infobilanz am Mittag die erste Chefin einer herzchirurgischen Klinik in Deutschland im Interview nach den Nachrichten mit Tanja Philipp-Murer.
Die deutsche Luftwaffe hat ihren ersten Hilfseinsatz über dem Gazastreifen begonnen. Nach Informationen der deutschen Presseagentur wurden am Samstag erste Hilfsgüter an Fallschirmen aus einem Transportflugzeug abgeworfen. Die Luftbrücke wird auch Thema sein bei einem Gespräch zwischen Bundeskanzler Scholz und dem jordanischen König Abdullah. Jordanien hatte die Luftbrücke begonnen, die USA schlossen sich an. Die Bundeswehr ist jetzt mit 2 Transportflugzeugen dabei. Parallel dazu sind die rund 200 Tonnen Lebensmittel des Hilfsschiffs Open Arms an der Küste nahe Gaza-Stadt vollständig auf Lastwagen umgeladen worden. Der Namborner Bürgermeister Hilpisch hat die gegen ihn und 2 Gemeindemitarbeiter erhobenen Korruptions- und Untreuevorwürfe zurückgewiesen. In einem Bürgerbrief bestätigt der SPD-Politiker zwar, dass die beiden Bediensteten seit Jahren genehmigte Nebentätigkeiten ausüben. Der von ihm als Sonderermittler beauftragte Neunkircher Rechtsanwalt sei aber in einem ersten Zwischenbericht zu dem Ergebnis gekommen, dass es keinerlei Zahlungen von Konten der Gemeinde an die Firmen der beiden Mitarbeiter gegeben habe. Mit den anonymen Vorwürfen gegen Hilpisch und die beiden Gemeindemitarbeiter befassen sich neben Hilpisch Sonderermittler auch die Kommunalaufsicht und die Staatsanwaltschaft. In Wadern findet heute eine Demonstration für Demokratie statt. Dazu aufgerufen hat ein Bündnis aus mehreren Parteien und Organisationen. Unter dem Motto »Der Hochwald bleibt bunt« wollen sich heute mehrere hundert Menschen auf dem Marktplatz in Wadern versammeln. Geplant ist eine Kundgebung von 2 bis 3 Stunden. Das Bündnis will sich nach eigenen Angaben dem Rechtsruck in Politik und Gesellschaft entgegenstellen. Für die kommenden Wochen und Monate seien weitere Demonstrationen geplant.
SR Info. Das Interview der Woche.
In deutschen Kliniken sind sie immer noch die Ausnahme. Frauen als Chefärztinnen. Und in der Herzchirurgie erst recht. Gloria Färber hat in dieser Hinsicht nun Geschichte geschrieben. Sie ist Deutschlands erste Chefin einer Klinik für Herzchirurgie. Die 47-Jährige hat am 1. Januar ihre Stelle an der Uniklinik in Homburg angetreten. Geboren ist sie in Frankfurt am Main und nach dem Medizinstudium in Mainz, Freiburg und Jena hat sie gearbeitet, bevor sie dann der Ruf ans Universitätsklinikum ins Saarland gebracht hat. Dass sie als erste Frau an der Spitze einer Klinik für Herzchirurgie eine Schallmauer in einer Männerdomäne durchbrochen hat, das weiß Gloria Färber ganz genau. Aber die Geschlechterunterschiede auszugleichen, das ist es eben nicht allein, um was es ihr geht. Ihre Leidenschaft, die gehört dem Herzen. SR2-Reporterin Stefanie Balle hat sich mit ihr für das Interview der Woche getroffen.
Mein Name ist Gloria Färber. Ich habe seit dem 01.01. dieses Jahres die Stelle in der Herzchirurgie als Klinikdirektorin angetreten. Und so ein bisschen was zu meiner Person. Ich komme gebürtig aus Frankfurt am Main, bin da geboren und habe dann im Rahmen meiner Karriere oder meines beruflichen Werdeganges Zwischenstationen in Mainz, in Freiburg und zuletzt in Jena gemacht, um da meine Ausbildung zu komplettieren. Und habe dann im Rahmen des Berufungsverfahrens hier mich in Homburg einfinden können. Und bin sehr froh, hier sein zu dürfen.
Sie sagten, im Laufe Ihres Werdegangs haben Sie sich dann hier bewerben können. Nur ist dieser Werdegang ja für Medizinstudentinnen nicht ganz gewöhnlich. Wann haben Sie gemerkt, so langsam bin ich hier als einzige Frau noch unterwegs?
Also ich muss sagen, vielleicht einen Schritt zurück. Das Herz war schon immer meine große Faszination. Von Anfang an, ich würde fast sagen von klein auf, das Organ Herz hat mich immer fasziniert. Und in die Richtung habe ich mich erstmal ungeachtet von irgendwelchen in Anführungsstrichen vermeintlichen Hürden vielleicht auch entwickelt. Und dann am Ende des Studiums, wo man sich überlegen muss, wohin geht denn jetzt eigentlich die Reise, kam die große Frage, geht man wirklich in die Chirurgie als Frau, in die Herzchirurgie? Und damals gab es nicht viele Frauen in der Herzchirurgie. Oder geht man lieber in die Kardiologie? Und ich hatte eigentlich sogar gedacht, okay, machst du den Schritt in die Richtung Kardiologie? Hab dann aber gedacht, das war damals so Arzt im Praktikum, ein Teil des ersten Berufsabschnittes, den man absolvieren musste, um die Grenzen kennenzulernen, ich gehe in die Herzchirurgie. Und da war es dann sozusagen um mich geschehen. Also die Liebe zur Herzchirurgie war ganz klar und da. Und damit habe ich dann festgestellt, ich kann nicht zurück in die Kardiologie. Ich bin Herzchirurgin, ich möchte Herzchirurgin werden, ich möchte am Herzen operieren und bin dann auch bei der Fachrichtung geblieben.
Hatten Sie große Unterstützung oder eher doch Skeptiker, die Sie begleitet haben?
Also ehrlich gesagt gab es immer beides, aber ich hatte das große Glück, schon von Anfang an immer Fürsprecher und unterstützende Mentoren zu haben, die mich positiv verstärkt haben, die mich unterstützt haben, sowohl im operativen, auch im wissenschaftlichen Bereich. Natürlich überwiegend Männer, weil die Oberärzte, Fachärzte und dann auch natürlich Chefärzte waren alles Männer damals. Und so hat man sich da seine Vorbilder gesucht und sich in den Zweig entwickelt und seine Selbstständigkeit so langsam aufgebaut. Aber ich hatte großes Glück, dass ich viele helfende und unterstützende Mentoren hatte. Das war sehr gut. Und ich glaube, das braucht man auch, also unabhängig von jeglicher Geschlechterrolle.
Warum glauben Sie, dass die Frauen eigentlich eher dann zur Kardiologie, also eben zur nicht eingreifenden Herzmedizin tendieren und nicht so zur Chirurgie? Was macht das so männlich?
Ich denke, das Fach selbst ist es gar nicht. Ich glaube, es ist viel, ja, es sind viele so Glaubenssätze, um das mal so zu sagen. In der Herzchirurgie sind die Prozedurenzeiten, also die Operationen, eher länger, was natürlich in anderen operativen oder interventionellen Fächern nicht so lange ist, allein von der Zeit, wo man dann am OP-Tisch zum Beispiel steht. Aber das ist was eine Frau durchaus auch leisten kann. Und man kann durchaus auch flexible Arbeitszeiten ermöglichen, genauso wie in anderen Berufszweigen auch, sodass das nicht ein typisch männliches oder typisch weibliches Fach in meinen Augen gibt, sowohl in der Kardiologie als auch in der Kardiochirurgie. Es ist immer so ein bisschen, was man daraus macht oder was Frau dann daraus macht. Von dem her, ja, beides oder alles ist möglich eigentlich.
Was machen Sie denn daraus?
Also ich habe mich spezialisiert, wenn wir beim Beruflichen bleiben, auf zum einen das schwache Herz und auf die rekonstruktive Herzklappenchirurgie. Im Prinzip bedienen wir hier an der Klinik das komplette Spektrum, aber das sind so, wenn ich so sagen darf, meine Lieblingsgebiete, also mich um die schwachen Herzen zu kümmern, Herzunterstützungssysteme einzusetzen, dass die Patienten wieder die volle Herzleistung haben. Oder aber erkrankte Herzklappen wieder zu reparieren, damit die Ventile des Herzens wieder ihre volle Funktionsfähigkeit haben.
Das sind also sowohl von der Zeit her, wie man am OP-Tisch steht, als auch so von den Fingerfertigkeiten, glaube ich, sehr anspruchsvolle Felder, oder?
Ja, es ist viel feinmechanische und filigrane Tätigkeit. Und dadurch, dass wir heutzutage ja auch immer weniger invasiv, also immer kleinere Schnitte oder Schlüssellochzugänge, also sogenannte minimalinvasive Zugangswege operieren, wird der Beruf zunehmend technischer und eben auch leichter eigentlich, weil diese Instrumente, die wir heutzutage zur Verfügung haben, die Tätigkeiten vereinfachen und auch die Bildgebung uns bei den Operationen unterstützt. Also wie zum Beispiel eine endoskopische Kamera, wo dann alle groß das sehen, was wir dann tatsächlich auch im Herzen reparieren und was wir machen und damit dran teilhaben können.
Wann haben Sie dann gemerkt, es soll diese chirurgische Geschichte sein und nicht die Kardiologie? Und wie haben die Kommilitoninnen darauf reagiert?
Also ich habe mich für die chirurgische Tätigkeit im Studium eigentlich eher später interessiert. Es war mehr so das Organ und die wissenschaftlichen Aspekte dahinter. Also das Herz als Organ, als Kreislaufeinheit, das hat mich schon immer sehr fasziniert. Dadurch, dass dieser Wunsch, dann in die Herzchirurgie zu gehen, relativ am Ende des Studiums kam oder aufkam, gab es da gar nicht so viel Diskussion. Also wir waren auch ein sehr offener Jahrgang, da wurde jetzt gar nicht so in die eine oder andere Richtung diskutiert. Passt das zum Geschlecht oder ist es ein typischer Frauen- oder Männerberuf? So gäbe es ja auch möglicherweise andere Fachgebiete, wo man sagt, das ist eher eine Frauendomäne oder eher eine Männerdomäne, klassisch Kinderheilkunde oder die Gynäkologie oder die Urologie. Das wird ja auch oftmals geschlechterspezifisch gesehen.
Ist das denn da auch so selten, dass sich das mischt? Also ich glaube, da gibt es doch Männlein und Weiblein, oder?
Da ist, also würde ich sagen, gibt es ein relativ ausgewogenes Geschlechterverhältnis, wobei man schon sagen muss, gerade so in der Kinderheilkunde findet man viele Frauen. Das ist doch ein weiblich dominierter Beruf eigentlich.
Okay. Und was fasziniert Sie so bei der Herzchirurgie?
Tatsächlich das Zusammenspiel von der sofortigen Möglichkeit, einen Defekt zu reparieren und das Organ in seiner Leistung wiederherzustellen, dann auch die Tätigkeit an sich. Ich finde, das ist schon fast eine Kunst und ist kunstvoll, das Herz zu reparieren oder ja neu mit Blut zu versorgen. Und auch so die Aspekte der akuten und der Elektivmedizin, also die schnelle Herangehensweise. Man hat schnell eine Lösung, wenn man ein Problem am Herzen hat, kann man das unmittelbar heilen, ganz einfach gesagt.
Welche Rolle spielt dann das Verhältnis Arzt zu Patient? Ist das irgendwie was Spezielles? Weil Herz ist ja nun mal das Organ, wo auch die meisten Emotionen dranhängen.
Ja, Sie sagen das sehr schön. Es ist schon fast so ein bisschen spirituell. Man berührt das Herz eines Menschen auf eine doch zweideutige Art und Weise, im positiven Sinne. Das verbindet einen mit den Patienten. Und ich muss auch sagen, hier gerade im Saarland ist der Kontakt zu den Patienten sehr schön, sehr angenehm, sehr eng. Man kann fast familiär sagen, das macht besonders viel Freude. Und der Arzt-Patienten-Kontakt ist sehr eng dadurch, dass die Patienten meistens schwer krank sind und sich auch mitunter in einer bedrohlichen Lebenssituation befinden können, je nachdem, wie akut sie kommen. Und das Not verbindet, sage ich mal so in Anführungszeichen, auch mit den Familienangehörigen, sodass wir da eine ganz enge Bindung als Arzt oder aber auch als überhaupt als Behandlungsteam mit den Patienten haben.
Haben Sie denn jetzt vom System her die Zeit, also immer weniger Ärzte für immer mehr Patienten, Krankenhausbetten, die immer schneller wieder geleert werden sollen? Wie verträgt sich das mit diesem Bedürfnis, eine Beziehung zu dem operierten oder zu dem behandelten Menschen aufrechtzuerhalten?
Das ist tatsächlich ein Spagat zwischen Arbeitszeitgesetz und Arbeitsaufkommen, aber mir ist das wichtig und dafür nehme ich mir die Zeit. Ich glaube, dass es auch für den Heilungsprozess wichtig ist, dass der Patient sein Behandlungsteam sieht und trifft, Probleme äußern kann und man nochmal fein nachjustieren kann. Das gehört zur ganzheitlichen Behandlung dazu und dafür muss einfach Zeit sein. Und in einem gut abgestimmten Team kriegen wir das hier eigentlich auch, denke ich, ganz gut hin.
Jetzt ist die Uniklinik ja nicht unmittelbar bedroht von dem, was im Moment in Berlin so gestrickt wird. Merken Sie denn, dass das in den Kliniken so ein bisschen eine Stimmung ist, man will uns jetzt hier noch mehr unter Druck setzen und will uns eigentlich, obwohl man sagt, man will die Wirtschaftlichkeit rausnehmen, doch mehr überstülpen? Oder ist das tatsächlich nur was, was auf der Direktorenebene geregelt wird?
Ich glaube, allem voran muss man sich immer auf das besinnen, was man eigentlich ist. Und wir sind Ärzte und sind dafür da, Medizin zu machen. Das ist so das Grundprinzip Nummer eins. Natürlich gibt es wirtschaftlich, ökonomische Aspekte etc., aber ich sag mal so, das primäre Ziel, Patienten zu heilen, Patienten zu versorgen, sollten allen Dingen vorangestellt sein. Es gibt Druck, das spürt man, es gibt ein Umdenken in den Krankenhausstrukturen, ökonomischer effizienter zu werden, aber es muss in der Balance bleiben und ich denke, dass es die universitären Kliniken haben es da wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher als kleinere Krankenhäuser. Ich will nicht sagen, wir sind da in einer sicheren Position. Ich verstehe meine Kolleginnen und Kollegen. Nichtsdestotrotz gilt es dafür einzustehen, gute Medizin zu machen. Und da dürfen wir nicht rechnen, was kostet das? Was ist es uns wert oder nicht wert? Wir haben einen Versorgungsauftrag und dafür sollten wir da sein und auch dafür einstehen. Das sollte das oberste Ziel sein.
Ist das eine Diskussion, die Sie schon immer begleitet oder ist das jetzt tatsächlich was Neues?
Es ist so, dass man im Laufe seiner Ausbildung natürlich zunehmend mit dem Karriereaufstieg auch zunehmend Aufgaben übernimmt. Am Anfang ist es die Assistenzarztausbildung, das Erlernen des Fachgebietes, das Beherrschen der operativen Tätigkeiten und Fertigkeiten. Und dann mit zunehmender Positionsentwicklung oder Karriereentwicklung in Richtung Oberarzt, leitender Oberarzt, geschäftsführender Oberarzt oder stellvertretende Klinikdirektion kommen natürlich zusätzliche Aufgaben dazu. Und damit ist es Wirtschaftsplanung etc. Wie stellt man sich vom Programmportfolio her auf und wächst da so rein, langsam Schritt für Schritt? Es gehört dazu. Also natürlich ist das Krankenhaus am Ende auch ein Wirtschaftsunternehmen, aber das sollte nicht die Behandlung beherrschen. Und ich glaube, wir sind in Deutschland noch in der Situation, wo wir es leisten können und leisten sollten.
Was wäre Ihr Wunsch? Kommt bei der Krankenhausreform raus für die Kliniken?
Ja, ich denke, dass wir müssen Synergien schaffen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir effiziente Strukturen bringen und die Maximalversorgung ermöglichen und dann Zuweiserstrukturen schaffen, dass wir alle Patienten einer Maximalversorgung zukommen lassen können. Wir werden es nicht mehr schaffen, in jedem Krankenhaus alles anzubieten. Das wird nicht machbar sein. Aber dass wir so Transfermöglichkeiten auch im Sinne von Datenaustausch und Kommunikation etablieren, dass da einige administrative Hürden aus dem Weg geschafft werden. Das wäre so mein, ich glaube, das ist der einfachste Wunsch, dass wir sagen, dass es einfacher wird, logistisch einfacher. Das wäre das Erste. Und dann gibt es noch ganz viele weitere Wünsche. Ich will gar nicht zu sehr politisieren.
Kommen wir gerade noch mal auf dieses Männer-Frauen-Ding. Was war so der hilfreichste und was der am wenigsten hilfreiche Spruch, den Sie so im Laufe Ihrer Ausbildung, Ihrer Karriere von Männern gehört haben?
Muss ich kurz mal drüber nachdenken. Der hilfreichste Spruch, ja im Prinzip, du kannst alles machen, wenn du es willst. Also dass es eigentlich keine Limitationen gibt, eben genau das, was man vielleicht manchmal auch, weil ich nicht so die Vorbilder, die weiblichen Vorbilder hatte, was man dann nicht so sieht oder nicht automatisch kopieren kann, dass man Mut gemacht bekommt, unterstützt wird und sagt, mach einfach dein Ding und du schaffst das, das wird gut. Ja? Du hast die Fertigkeiten und die Fähigkeiten und die mentale Stärke, das war sehr unterstützend. Aber da muss ich tatsächlich dann meinen Mentoren auch danken, dass die da immer wieder mir die Stütze gegeben hat. Am wenigsten hilfreich. Na gut, es gibt natürlich schon so diese Klischeesprüche. Ich glaube aber, die gibt es in jedem Beruf. Das ist nicht typisch Herzchirurgie. Ich glaube, was am wenigsten hilfreich waren eher so diese Netzwerke, wo Frauen damals nicht dazu gehört haben, weil es eben nicht so viele Frauen gab. Und es ist dann schon so ein bisschen der Männerclub, wo die Männer zusammensitzen und sich gegenseitig Dinge ermöglichen. Und als Frau muss man sich da so ein bisschen reinarbeiten und reinkämpfen. Und umso schöner ist es, dass ich sehen kann, dass das Netzwerk an Frauen und Herzchirurginnen wächst, wo wir auch so ein bisschen gegensteuern kann. Aber am Ende muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich denke, das Beste ist, die Mischung macht's. Weil ich glaube wirklich, in einem Team, wo ausgeglichene Rollenverhältnisse vorhanden sind, herrscht die beste Dynamik. Und man lernt immer vom anderen und auch vom anderen Geschlecht.
Das Interview der Woche mit der ersten Chefärztin für Herzchirurgie in Deutschland, Gloria Färber von der Uniklinik Homburg. Steffi Balle hat mit ihr gesprochen. Und das Interview finden Sie auch zum Nachhören auf sr2.de und in der ARD Mediathek. Schauen wir noch aufs Wetter. Die dichten Wolken, die bleiben, aber die Schauer, die ziehen allmählich ab. Wir sehen es jetzt schon ab und zu, dass die Sonne durchkommt bei 9 bis 13 Grad. Die Nacht zum Sonntag, die verläuft dann zunächst mit nur wenigen Wolken und trocken. Gegen Morgen ziehen dann zwar mehr Wolkenfelder auf, aber der Regen, der bleibt fern. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 0 Grad und dazu weht ein schwacher Wind. Morgen ist es dann teils locker bewölkt, teils neblig trüb, aber trocken. Zu Mittag werden die Wolken dann zahlreicher und dichter und zum Abend hin regnet es dann stellenweise bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad und dazu weht dann auch wieder ein bisschen Wind. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Ich bin Sarah Sasso und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.